Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Palmsonntag, wie die Kirche ihn ausgesucht hat, aus Philipper 2, Vers 5 bis 11, also lautend. Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Herr, das ist ein gewaltiges Wort und ich möchte dich darum bitten, dass du es uns öffnest, dass du es selbst uns in unser Herz sprichst. Amen. Liebe Gemeinde, der erste Punkt heißt, seid gesinnt wie Jesus Christus, so wie die Überschrift zur ganzen Predigt. Eva von Thiele-Winkler war ja eine berühmte Diakonisse, eine Oberin. Als sie 1930 starb, da fand sich in ihrem Nachlass ein Anmeldezettel des Hotels Roter Löwe in Chur. Und auf der Rückseite stand von ihrer eigenen Hand geschrieben: O mein Herr Jesu Christ, wenn es mir wieder schwer fallen will wie heute, arm und gering zu sein vor den Menschen und den unteren Weg zu gehen, wie es sich für deinen Magd schickt, so lass mich daran denken, dass es dir nicht zu schwer und niedrig war, mit den Sündern zu essen, bei verachteten Zöllnern einzukehren und zwischen Mördern am Kreuz zu sterben. Wenn mir der zugewiesene Platz zu schlecht vorkommt, so lass mich voll Scham daran denken, dass du, Herr, dem Himmel und Erde gehören, um meinetwillen so arm wurdest, dass du keinen Ort hattest, dein Haupt hinzulegen. Herr, erbarme dich über mich und reinige mich von meiner Sünde. Und dazu dann das Datum. An jenem Tag war die Mutter Eva von Thiele-Winkler mit drei ihrer Schwestern unterwegs zur Erholung im Engadin. Doch während sie in jungen Jahren in der Begleitung ihrer wohlhabenden Eltern stets in den teuersten Hotels und Fremdenheimen verkehrt hatte, musste sie nun mit einem einfachen Quartier vorliebnehmen mit dem Roten Löwen. Mir sind diese Worte ein Zeugnis, wie wenig selbstverständlich es ist, so gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war. Aber am Anfang dieser Karwoche, in die wir jetzt hier hineingehen, ist das genau der richtige Text, ist das genau das richtige Wort für uns. Und denn in den Worten dieses Hymnus, da wird uns der Weg von Jesus vor Augen gestellt, den er zu unserem Heil gegangen ist. Und dieser Weg beginnt im Lichtglanz, in der Herrlichkeit des Vaters. Er führt hinab ins Elend, in die Niedrigkeit von Krippe und Kreuz, in Tod und Grab. Aber dann führt der Weg von Jesus wieder hinauf in die Herrlichkeit zur Rechten des Vaters. Ein Weg des Verzichts. Verzicht. Ja, es heißt ja, seid gesinnt wie Jesus Christus, so steht es in der Bibel und davon kann ich nicht einen einzigen Abstrich machen. Ich will das doch gar nicht. Deshalb aber die Frage, bist du so gesinnt wie Jesus? Bist du bereit zu verzichten? Bist du bereit zu opfern? Bist du bereit zu teilen? Unbequeme Fragen. Fürchte dich nicht, dich zu verlieren, kann ich da nur sagen. Wir haben Angst davor, natürlich. Wir regen uns ja schon auf, wenn wir einen Kuli verloren haben. Aber ich will unserer Angst um unsere Selbst zu Hilfe kommen. Verzichte, die nicht sein müssen, sollen auch nicht sein. Kein Verzicht bloß um des Verzichts willen. Man hat lange genug den Christusglauben als eine Religion der Verzichte ausgezeichnet. Man hat Geduld als Geduld gepriesen, statt als Geduld auf ein Ziel hin. Man hat Leid ertragen, in sich verherrlicht, statt als Anruf auf die Erlösungskräfte. Man hat Askese um der Askese willen getrieben und war darin noch stolz. Es hat genügend eingebildete Einsiedler gegeben. Und es gibt einen Gehorsam, der vernichtet. Keine Demut, die den eigenen Wert zertritt. Was aber ist dann gemeint mit Verzichten? Verzichte erster Wahl, Verzichte, die anderen helfen. Ich denke an Dietrich Bonhoeffer. Er verzichtete in London auf eine schöne, sichere Pfarrei, um im Hitler-Deutschland das illegale Predigerseminar zu übernehmen. Sein zweiter Verzicht in den USA war der auf die Professur. Und er fuhr mit dem letzten Schiff vor dem Krieg noch wieder nach Deutschland. In das Deutschland, in den Krieg. Und der Gehorsam erste Ordnung ist vom sturen und feigen Gehorsam um eine Welt unterschiedlich. Also, fürchte dich nicht zu verzichten. Jesus sagt dazu, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Damit sind wir schon beim zweiten Punkt. Ihr merkt, ihr müsst aufpassen, es geht schnell. Der zweite Punkt heißt, wie war er denn, Jesus, wie war er denn? Herr Müller arbeitet irgendwo. Dann bekommt sein Chef einen Wutanfall und macht Herrn Müller zur Schnecke. Herr Müller gerät darauf in Rage und macht daraufhin zu Hause seine Frau zur Minna. Frau Müller ist außer sich und langt Sohn Axel eine. Axel kocht vor Zorn und tritt Harro den Hund. Der Harro jault auf, rennt raus und beißt den Nächsten, der vorbeikommt. Und das ist Herr Müller, der Chef. Ja, es war nur eine lustige Geschichte. Ich habe mich gewundert, als ich es aufgeschrieben habe, wie viele Worte die deutsche Sprache hat, um so etwas alles darzustellen. Genügend, genügend. Bei einer Wanderfreizeit, Männerwanderfreizeit irgendwo in den Alpen, fand ich über einer Tür eine Inschrift. Manche kann man lieb haben, manche kann man nur noch lieb haben und manche kann nur noch der Herr lieb haben. Tja, das scheint so zu sein. So war Jesus nicht. So war er nicht. Und Jesus fragt nicht wie wir, was nützt mir das? Was bringt mir das? Wie bringt mich das weiter? Wie kann ich mich da selbst verwirklichen? Jesus fragt nach dem Willen Gottes. Und er war dem Willen Gottes gehorsam. Selbst da, wo ihm in Gethsemane dieser Wille seines Vaters schwerfiel. Er war gehorsam bis zum Kreuz. Gehorsam. Dieses Wort wirkt ja für viele heute wie ein Reizwort. Wir wollen doch selbst bestimmen, was für uns gut ist. Wir wissen es ja viel besser, was für uns gut ist. Was soll da gehorsam sein? Ist das nicht unter unserer Menschenwürde? Sind wir da noch ernst genommen? Ist das nicht Bevormundung? Wir wollen selber Herren sein. Wir wollen selbst alles bestimmen auf allen Gebieten und ahnen doch im tiefsten unseres Herzens längst, dass es letztlich nur auf eine Sklaverei hinausläuft, auf eine Sklaverei von uns selbst. Autonom nennt man das heute etwas moderner. Wir sind der selbstbestimmte Mensch, Autos selbst. Der Sohn Gottes hat seine Macht und Würde nicht wie andere Menschen erst erkämpfen müssen. Er hat sie von Ewigkeit her immer schon besessen. Aber er hält diese Macht und diese Würde nicht fest wie einen Raub, wie ein Löwe, sondern er legt sie freiwillig ab. Während wir Menschen darauf bedacht sind, Stufe um Stufe emporzusteigen, macht sich unser Gott auf den Weg nach unten. Der heruntergekommene Gott. Von so einem Gott reden wir. Heruntergekommen. Wo wir nach Anerkennung lechzen und Aufstiegsmöglichkeiten suchen, da erniedrigt sich der Sohn Gottes und wird gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Wir haben es ja gerade eben gesungen im Weihnachtslied. Er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich eins Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Aber nun geschieht das unerwartete Wunder. Der, der menschlich gesehen völlig gescheitert ist, verachtet, verstoßen und schmählich zu Tode gebracht, den hat Gott erhöht und zu Ehren gebracht. Den hat der Vater zum Herrn aller Herren gemacht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist. Wir hätten das ja ganz anders gemacht. Wir hätten sicherlich gesagt, bei diesen Menschen, für die soll ich sterben? Nee, ohne mich. Und dazu will ich eine kleine Geschichte erzählen von dem dänischen Dichter Jakobsen. Der hat eine erschütternde Novelle geschrieben, Die Pest in Bergamo. Bergamo ist ein italienisches Städtchen in der Nähe von Ravenna, auf einem Berg gelegen. Und da schreibt Jakobsen, war im Mittelalter die Pest ausgebrochen. Furchtbar. Tag und Nacht läutet die Totenglocke. Die Leute bieten zu Gott, sie schreien um Hilfe. Es hat keinen Wert, die Pest wütet nur noch schlimmer. Da wird ihnen alles egal. Sie sagen, Gott ist tot. Sie rollen die Fässer aus den Wirtschaften und besaufen sich. Die sinnlos Betrunkenen umarmen und begatten sich, ohne Rücksicht, wer zu wem gehört. Es beginnt ein Bacchanal, eine Orgie der Verzweiflung, tagelang. Es ist alles egal. Alle Triebe sind entfesselt. Mitten im Tanz fällt auf einmal einer um, schwarz im Gesicht. Sie lassen ihn liegen. Die Orgie geht weiter. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Eines Tages stutzen sie. Sie hören einen Gesang, ein Choral. Sie eilen an Statue und sehen und hören, da kommt ein Zug von Büßern den Felsenweg hinauf und singt eine Litanei. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Voran geht ein junger Mönch, der ein schweres Holzkreuz trägt. Der Zug kommt ins Stadttor. Die Leute von Bergamo stehen da und lachen. Ihr Idioten, hier ist Gott tot. Hört auf mit euren dummen Litaneien. Gott ist tot. Kommt, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Und vorne an geht der Mönch mit seinem großen Holzkreuz. Die Türen der Kirche sind offen. Es geht sowieso keiner mehr hinein. So kann der Zug hineingehen. Der Mönch stellt sein Kreuz an einen Pfeiler und dann dringt die wilde Meute der Zügellosen, der Todgeweihten nach, brüllend, lachend. Ein wilder Metzgergeselle mit der blutigen Schürze steigt auf den Altar, schwingt einen goldenen Abendmahlskelch und brüllt, sauf, bei uns ist Gott tot. Es wird still. Der bleiche Mönch auf der Kanzel winkte. Und jetzt sagte er in die Stille hinein, ich will euch etwas erzählen. Als der Sohn Gottes am Kreuz hing und man ihm die Nägel in die Hände geschlagen hatte, da fing das Volk auch an zu spotten und zu höhnen und zu lachen. Und sogar die beiden Schächer links und rechts höhnten und lachten mit. Und da hat der Sohn Gottes gedacht, für diese Menschen soll ich sterben, denen mein Tod nicht mal das Herz rührt? Für diese dreckige Menschheit soll ich mein Leben lassen, die durch nichts mehr zu gewinnen ist? Da hat der Sohn Gottes gedacht, ohne mich, ohne mich. Und riss die Nägel in göttlicher Kraft aus dem Holz, sprang herab vom Kreuz, riss den Kriegsknecht in sein Gewand weg, dass die Würfel den Berg Golgatha hinunterkullerten, warf sein Gewand um sich, fuhr gen Himmel und sagte, ohne mich. Und das Kreuz blieb leer. Und jetzt gibt es keine Erlösung mehr und kein Heil und keine Rettung. Jetzt gibt es nur noch den Tod und die Hölle. So predigt der Mönch. Es ist totenstill geworden. Der Metzgergeselle ist längst vom Altar heruntergesprungen. Er steht unter der Kanzel. Der Kelch ist ihm aus der Hand gerollt. Es gibt keine Erlösung und kein Heil. Und da auf einmal geht dieser wilde Metzgergeselle 3 Schritte vor, streckt die Hand aus gegen den Mönch und ruft mit schneidender Stimme, du, häng den Heiland wieder ans Kreuz, häng den Heiland wieder ans Kreuz. Was für ein Wunsch. Jesus hat nicht gesagt, ohne mich, zum Glück. Jesus ist ja am Kreuz geblieben. Er ist den Tod gestorben. Gott sei es gedankt. Das ist die Basis auf die wir unser Leben bauen können. Das andere, das kann man sich leicht ausdenken ohne mich. Und nun sagt dieser Jesus, seid gesinnt, sagt Paulus, wie Jesus Christus auch war. Seid genauso gesinnt. Ja, bin ich Jesus? Ja, manchmal treten Christen so auf, als wären sie Jesus. Es fröstelt mich. Sie verkünden dann irgendwelche Dinge, die sind eigentlich nur Gesetz, das tut nur weh. Eigentlich müsste ein Schluss sein hier mit der Predigt, denn da ist nur noch Buße angesagt. Eigentlich sind die ganzen Appelle, die diese Menschen so im Namen von Jesus von sich geben, gar keine Appelle. Das Gesetz löst kein Problem, es verschärft die Probleme nur noch. Gott wirkt durch Jesus am Kreuz. Und das ist etwas anderes. Etwas ganz anderes als Hochmut, ganz anderes als Stolz. Und der Apostel Paulus sagt immer wieder, werdet, was ihr seid. Ihr tragt doch Christus in euch. Durch die Taufe ist doch in euch angelegt. Und dieses Bild Christi in euch soll sich entwickeln, soll sichtbar werden. Ich weiß nicht, wann dir das letzte Mal jemand gesagt hat, du hast dich so positiv verändert. Oder wann dir das letzte Mal einer gesagt hat, und du willst Christ sein? Ja. Das Bild Christi soll sich in uns verändern. Soll sich verändern? Nee, das Bild Christi soll uns verändern. Uns. Wir haben nur eine Wahl, dass wir uns ihm anpassen. Wir können nicht ihn uns anpassen. Das geht nicht. Das will ich auch nicht. Wir müssen uns ihm anpassen. Das können wir nicht von alleine. Das kriegen wir von alleine nicht hin. Und ich nehme an, hier sitzen genügend unter uns, die das alles schon probiert haben und genau wissen, wovon ich jetzt rede. Augustin hat deshalb gesagt, gib und dann verlang, was du willst. Gib und dann verlang, was du willst. Das heißt, wir brauchen nichts zu tun, was er nicht gibt. Jesus schenkt sich uns selbst. Gott sei es gedankt. Wir haben eine so unendliche Hilfe. Wir brauchen das nicht selbst zu machen. Jesus will es für uns und mit uns machen. Das andere ist dann Jesus in uns. Das sind dann Tatsachen, Heilstatsachen. Heilstatsachen. Denn von Tatsachen ist ja hier in unserem Predigttext die Rede. Ich weiß, woran ich glaube. Ja, stimmt. Heilstatsachen für uns. Es gibt eine tote Orthodoxie, die ist einfach nur schlimm. Da weiß man eigentlich alles, was so zum christlichen Glauben gehört. Aber im Leben findet sich davon nichts wieder. Also wenn ich meinen Personalausweis in die Hand nehme, steht da drin, geboren 16.11.43. Eine Tatsache, auf dem Papier. Aber wenn mich einer kneift, dann sage ich, aua, weil es wehtut. Dann merke ich, dass ich lebe. Das Papier gehört dazu. Aber das Leben muss auch sein. Ja, das Leben. Deshalb hat Martin Luther mal empfohlen, sollen wir, wenn wir das Glaubensbekenntnis beten, immer dahinter beten, hinter den einzelnen Aussagen, für mich. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Der Empfangene ist vom Heiligen Geist für mich. Geboren von der Jungfrau Maria für mich. Gelitten unter Pontius Pilatus für mich. Gekreuzigt für mich. Gestorben für mich. Begraben für mich. Niedergefahren zur Hölle für mich. Am dritten Tage auferstanden für mich. Aufgefahren gen Himmel für mich. Sitzend zur Rechten Gottes für mich. Merkt ihr, wie das Leben da hineinkommt? Merkt ihr, wie das alles dann zu einem Lobpreis wird? Das ist nicht ein queres Aufsagen von irgendwelchen Heilstatsachen. da ist das Herz dahinter für mich. Ich darf ihn anbeten, ich darf mit ihm reden für mich. Gleichzeitig ist dies natürlich auch eine Festlegung, was ist Glaube und was ist Glaube nicht. Das gehört zusammen. Für mich heißt auch das, was hier gesagt ist, was ich gerade vorgelesen habe, für mich gestorben, begraben, auferstanden, für mich. Das ist eine Festlegung, das ist Glaube. Und gleichzeitig sagt das auch, das andere ist Glaube nicht. Ich erinnere mich, ich verpasste der Epiphanias-Gemeinde einen Besuch bei einer ganz alten Dame, 95 ist sie, glaube ich, geworden. Und dann sagt sie dann, ganz fromm, Herr Pastor, als ich im Martini, also hier im Konfirmandenunterricht war, da hat mein Pastor gesagt, geh in die Natur und da suche Gott. Und dann guckt sie mich an und meint, jetzt hätte sie das Evangelium gesagt. Und hat gar nicht mitgekriegt, was für einen theologischen Unsinn sie da von sich gelassen hat. Ich kann in die Natur gehen und werde hingewiesen auf den wunderbaren, großartigen Gott, der das alles geschaffen hat. Und wenn ich dann nur in die Natur gehe und soll so werden wie die Natur, na dann armes Deutschland. Seid gesinnt wie die Natur, seid grausam wie die Natur. Setzt dich durch, der Stärkere hat Recht, das ist Darwinismus, das ist Rasse, das ist Sozialdarwinismus. Und umgekehrt ist einer gefragt, was ist denn eigentlich passiert in den Erweckungsbewegungen und was ist denn passiert mit den ganzen gläubigen Pastoren, wenn die gepredigt haben? Und unterm Strich kam raus. Aufs Ganze gesehen hat sich das Volk nicht geändert. Egal, ob gläubig oder nicht gläubig geboren wurde. Das Volk hat sich nicht geändert. Katastrophe. In den Erweckungsbewegungen, da passierte das. Da wurden ganze Landstriche erfasst. Da änderte sich alles. Ich erinnere mich an Wales, an die Erweckung dort. Bis zur Erweckung wurden 80% aller Geburten unehelich geboren. Danach keins mehr. Das macht der Glaube. Die ganzen Polizeistationen mussten aufgelöst werden. Es gab keine Gewalt mehr. Das macht der Glaube. Sieht er zu diesem Gott, der so etwas kann, bekennen wir uns und trauen es ihm auch zu, dass er in Deutschland eine Erweckungsbewegung schenkt. Auch in Bremen. Was wäre das schön. Und deshalb steht auch unser Gottesdienst in seinem Zeichen. Alle Zungen werden ihn bekennen. Alle Knie werden sich beugen. Ja, davon sieht man nichts in Bremen. Da jammert man, dass Werder gestern 3-0 verloren hat. Aber, dass die Zungen sich bekennen zu Gott, ihn loben, ihn preisen, ihn anbeten, dass die Knie sich beugen, um zu zeigen, zu wem man gehört. Gott wacht über denen, die sich an ihn verlieren. Sie sind nicht verloren, selbst wenn sie angefochten sind. Deshalb die letzte Frage, logischerweise muss sie so heißen, wie werden wir so? Das erste war, seid gesinnt wie Jesus Christus. Das zweite, wie war er denn? Und das dritte, wie werden wir so? Und die Antwort ist ganz einfach. So wie Jesus werden wir nie. Das Handeln von Jesus ist einmalig. Und trotzdem sagt uns hier die Bibel, dass Christus in euch Gestalt gewinne. Ja, und dann die letzten Verse. Dass in dem Namen von Jesus sich beugen sollen alle derer Knie im Himmel und auf Erde und unter der Erde. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist eine Warnung und ein Versprechen gleichzeitig. Knie beugen, Zungen bekennen. Damit habe ich eben ja schon angefangen. Was heißt das denn? Wer muss denn da seine Knie beugen vor Gott? Auch alle die, die das heute nicht tun wollen. Alle. Auch der Redakteur der Zeitung, der gerade überlegt, wie er St. Martini wieder einen reinwürgen kann. Auch die Politikerin, die vollmundig erklärt, die Ehe ist tot, Gottes gute Ordnung. Auch die Lesben in Berlin, die sich einen Teil eines Friedhofs reserviert haben, wo nur sie als Lesben beerdigt werden dürfen. Auch alle, Putin und Obama, alle. Wenn sie ihre Knie nicht heute vor Gott beugen, dann werden sie ihre Knie beugen am Tag des Gerichts. Und die anderen auch. Wir, die alte Oma, die Welt nicht mehr versteht, aber treu im Gebet zu ihrem Herrn steht. Und auch die Pfarrer und die Christen, die sich in irgendwelche Talkshows einladen lassen und dann ihren Mann dort stehen und doch trotzdem nur angepinkelt werden. Auch die, die in ihren Zweifeln hin und her gerissen sind, aber bei Jesus bleiben. Und auch die, die unter der Last der Sünde ächzen und nur laut zum Herrn schreien können, Herr, erbarme dich. Und auch die, die einfach nur Sehnsucht haben nach der neuen Welt Gottes, in der es kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen und kein Tod mehr gibt. Für alle ging Jesus ans Kreuz. Für alle. Für alle gab und gibt es einen Palmsonntag, der Tag, an dem Jesus in Jerusalem einreitet. Und für alle heißt es, Jesus ist der Herr. Für alle gilt, beugt eure Knie freiwillig, rechtzeitig. Für alle gilt, bekennt Jesus, bekennt euch zu Jesus. Aller Zungen sollen bekennen, dass Jesus der Herr ist. Auch unsere Zungen, auch meine. Und die anderen? Jesus starb auch für sie, um sie zu gewinnen, aus Liebe. Und deshalb heißt es hier, seid gesinnt, wie Jesus Christus war. Das ist der Auftrag an uns. Wir dürfen uns auseinandersetzen mit all denen, die aggressiv jetzt auf uns losgehen. Aber wir sollen es in Liebe tun. In Liebe. Jesus ist in uns. Lasst sie uns zu Recht lieben. Sie werden das nicht gerne haben. Ich erinnere mich an irgendeine Freizeit, ich kam aus Vicar nach Bremen mit lauter Pastoren und ein paar Gläubigen, auch noch dazwischen, der ganze Rest war gegen die anderen und ich staunte dann nur, als einer der Pastoren dann aufstand und sagte, ich will nicht, dass für uns gebetet wird. Tja, lass sie uns trotzdem lieben. Lass sie uns zu Recht lieben. Das ist alles. Ganz einfach und ganz schwer.